Bitte, was war da eigentlich los vor 2 Wochen, wo Teil 1 der Folge Nährstoffe, Hormone und Prävention mit der Helena Orfanus-Böckel online gegangen ist? Ja, bist denn du gelähmt? Also so einen Zuspruch zu meinem Podcast, egal jetzt ob bei den Downloadzahlen oder bei dem Feedback auf Instagram unter menomio_podcast, hat es wirklich überhaupt noch nie gegeben. Und das zeigt mir, wie wichtig diese Wissensvermittlung ist. Es ist so cool, dass die Helena, die ja so das Brain meiner Meinung nach in diesem Gebiet ist, das auch so leicht verständlich für uns aufbereitet. Also, Teil 2 enthält wieder ganz viele Informationen und vor allen Dingen auch zum Abschluss dann endlich eure Fragen. Was ich jetzt kurz vorgreifen möchte, ist, wir unterhalten uns etwas ausführlicher über das Thema Omega-3, über EPA und DHA und so weiter. Und da habe ich in der Episode gesagt, ich reiche es euch in den Shownotes nach. Ich mache das aber jetzt anders, weil es macht genau gar keinen Sinn, EPA und DHA da jetzt irgendwie chemisch aufzuschlüsseln, sondern viel gescheiter euch zu sagen, dass die Omega-3-Fettsäuren, die gehören eben zu den essentiellen Nährstoffen, die der Körper nicht selber herstellen kann und die aber für zahlreiche lebenswichtige Prozesse benötigt werden. Und die sind vor allem bekannt für ihre positiven Effekte, Stichwort Herzgesundheit, Gehirnfunktion und. Besonders die marinen Formen EPA, und die haben eben so unaussprechliche echte Namen, darum belasse ich es einfach bei EPA und DHA, spielen eine zentrale Rolle, dass sie im Vergleich zur pflanzlichen Alpha-Linolensäure, ALA, eine höhere biologische Wirksamkeit aufweisen. Und Studien zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren zur Aufrechterhaltung eines normalen Triglyceridspiegels im Blut beitragen. Also alle, die in die Folge 1 schon hineingehört haben, wissen, dass die Helena immer sagt, messen, nicht schätzen. Darum habe ich auch in der Episode erwähnt, dass ich, und ihr wisst es, ein riesengroßer Norsan-Fan bin. Also ich supplementiere Omega-3 wirklich schon lang und das täglich und verschaffe mir aber auch regelmäßig einen Überblick, wo ich denn überhaupt stehe. Und zwar mit der Norsan-Fettsäure-Analyse ist es nämlich total easy möglich. Und mit der Hilfe von diesem Selbsttest kannst du deinen individuellen Bedarf an Omega-3 messen. Außerdem gibt dieser Omega-3-Index den Anteil der marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA im Verhältnis zu den Gesamtfettsäuren an. Ich bespricht es auch in der Folge mit der Helena genau, was das heißt. Und sie sagt auch, dass sie einen Anteil zwischen 8% und 11% empfiehlt. Die meisten Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz liegen so um 5%. Und das ist viel zu wenig. Und die Helena sagt auch, es gibt nicht wirklich einen Omega-3-Mangel, aber es gibt einen Optimumwert. Und der ist wichtig, um einfach die Fallhöhe bei anderen Krankheiten, Wehwehchen und gesundheitlichen Herausforderungen zu reduzieren. Genau, also Omega-3 hilft bei der Prävention, das schon mal vorweg, als einer dieser Gesundmachwerte, die wir ja auch schon besprochen haben in der Folge 1 und die Helena ja so schön aufschlüsselt. So, ich wünsche euch jetzt auch beim Teil 2 gute Unterhaltung, ist relativ. Ich wünsche euch, dass ihr euch ganz viel mitnehmt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Spotify auch in den Kommentaren sagt, was euch besonders taugt hat, was ihr euch mitnehmen konntet, was ihr nicht wusstet, was für euch selbstverständlich ist. Fangt da gerne eine Diskussion an, horcht euch auch gerne die Folge ein zweites Mal an und folgt der Helena unbedingt auf Instagram und vor allen Dingen legt euch die Bücher von ihr zu. Die Infos dazu gibt's in den Shownotes. Und ich packe auch voll gern die Infos zu Norsan dazu. Wie gesagt, Norsan ist Werbepartner von Menomio schon lange, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und es gibt auch den Code Menomio15, mit dem bekommt ihr 15% auf eure erste Bestellung bei Norsan. So, und jetzt geht's aber los.
Ja, lecko mio, bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit?
dann auf geht's.
Lass uns glücklich sein. Mit Helena Orfanus-Böckel. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du wieder bei Meno Mio dabei bist. Und ja, heute schließen wir an die Folge vor 14 Tagen, wo ich schon begonnen habe, mit der Helena über dieses große Thema Nährstoffe zu sprechen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Helena mit ihren drei Büchern in Orange, Blau und Grün zu erhalten, ihre verschiedenen Präventionsleitfäden, genau wie die Bücher heißen, wo du sie bekommst, ist in den Shownotes verlinkt. Wir haben uns ganz viel über das Thema Hormone unterhalten. Wenn du diese Episode also verpasst hast, unbedingt noch einmal einsteigen. Die Helena, für alle, die sie nicht kennen, ist die Expertin, wenn es um das Thema Nährstoffe geht. Sie ist Internistin, Nephrologin und in der Wechseljahre-Bubble eine echte Vordenkerin. Eben die Bücher, die Nährstofftherapie, ich nenne sie noch einmal voll gerne Nährstofftherapie, der Praxisleitfaden, und Nährstoff- und Hormontherapie, der Präventionsleitfaden. Die sind, so haben wir beim letzten Mal fast beendet, Helena, da hast du gesagt, das ist so das Kochbuch zum Nachmachen und zum Nachahmen. Also, ich darf dich begrüßen zum zweiten Teil und sage nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo Daniela. Zum zweiten Teil. Ich freue mich auf unseren Austausch.
Wir haben ja schon ganz viel abgeklärt. Wie gesagt, wir haben aufgehört mit diesem großen, sind denn Gesundwerte, was sind Krankmachwerte, und steigen da jetzt noch einmal ein. Es ist ja auch so, dass das Geschäft mit den Wechseljahren wird ja in der Presse sehr oft genauso tituliert, leider öfter mittlerweile, als wie die Wechseljahre als solches irgendwie diskutiert. Und es ist auch auf Social Media, wird da ja alles Mögliche um die Ohren geknallt, was du unbedingt machen musst. Sehr im Gießkannenprinzip, wo ich mir mal zu behaupten traue, da bist du sowieso kein Freund davon. Aber was wird denn deiner Meinung nach rund um Nährstoffe und Hormone gerade wirklich maßlos übertrieben?
Also von mir aus kann es noch weiter nach oben getrieben werden, weil natürlich auch schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. So funktioniert ja, sagen wir mal, auch die Presse und so. Insofern habe ich ja auch beim ersten Mal gesagt, also es wird einfach vielleicht zu sehr mit Ängsten von vielen Frauen gearbeitet. Und ob das jetzt die Angst ist, was zu nehmen und was falsch zu machen, oder die Angst ist, jetzt nichts zu machen. Also immer wird einfach mit der Unsicherheit, der Sorge, dem Wunsch, es auch richtig zu machen, sagen wir mal, gespielt und daraus dann vielleicht auch einen Nutzen geschaffen. Deswegen habe ich das in diesen Büchern alles aufgeschrieben. Und vielleicht noch mal zur Orientierung: dieses erste grüne Buch ist für alle, die eben noch sehr viel Ängste haben und unsicher sind, ob der Nährstoff als allererstes vielleicht giftig ist, und dass auch diese ganze Geschichte mit dem Brustkrebsrisiko, also was alles da bei den Hormonen auch in der Kommunikation schiefgegangen ist, habe ich wirklich so ein bisschen auch in der Vergangenheit nochmal alles schön aufgeschrieben, wie das alles gekommen war mit dieser Studie und so, und wie es aber jetzt heute mit dem Wissen von heute anders gesehen und gefühlt werden muss, dass das wirklich was ist, Nährstoffe und Hormone, was wir für uns und die Gesundheit einfach aktiv nutzen können, und dass man das eben einfach im Labor auch objektivieren kann. Dann haben natürlich die Menschen angefangen zu objektivieren, und dann war das nächste Buch dann auch wieder, weil sie viele Angst hatten, was falsch zu machen mit der Dosis. Dann habe ich also in dem blauen Buch nochmal kurz und knapp für jeden Nährstoff das Wichtigste geschrieben und vor allen Dingen auch, was alles nicht gefährlich ist. Was alles nicht gefährlich ist, was alles völlig egal ist, also auch wann, wie, was und welche genau und so, ist alles total übertrieben. Das wäre jetzt so, als dürfte es nur ein Apfel sein, der muss irgendwie diese Form haben, diese Farbe und so. Also es ist übertrieben. Das heißt, man muss eher rational rangehen, wie Autofahren lernen oder eine Sprache lernen. Man muss die Regeln sich aneignen. Die Regeln haben was mit dem Laborwerten zu tun. Und du hast eben gesagt, Krankmachwerte. Ist aber anders. Es sind Krankwerte, weil die sind ein Zustand.
Sorry.
So habe ich es halt definiert, ne? Und die Gesundmachwerte, das ist sowas wie zum Beispiel B12 oder Selen. Das macht in uns was und macht gesund. Vielleicht mal in der Natur. Ein Krankwert in der Natur wäre Mikroplastik und Schwermetalle. Und die steigen, ne, weil wir eben so leben, wie wir leben. Ein Schlüsselwert ist zum Beispiel der Sauerstoffgehalt in den Meeren oder auch in der Luft. Es darf nicht zu viel, darf nicht zu wenig sein. Oder auch die Temperatur, ne, Hitze, Dürre, kalt, ne, minus 20, plus 30, also Klimawandel. Und auch Schlüsselwert ist Feuchtigkeit, also Regen, Wasser ist auch ein Schlüsselwert. Und was würdest du denn schätzen, damit du mal Gesundmachwerte fühlst? Was in der Natur ist ein Gesundmachwert oder ein Gesundmachstoff oder ein Gesundmachelement?
Naja, Sauerstoff ist ein Gesundmachelement.
Nee, das ist ein Schlüsselwert, weil wenn du einen Sauerstoff von 0 hast, bist du tot. Und wenn dein Sauerstoff von 50%, unsere Luft hat 21, sind wir auch tot. Also insofern.
Also eine saubere Luft ist dann ein Gesundmachwert?
Nee.
Oder bin ich immer noch falsch?
Nee, wer macht denn die Luft sauber?
Die Botanik,
genau,
die Pflanzen?
Die Bäume sind Gesundmachwerte.
Mhm. Ah, okay, jetzt habe ich es, ja.
Und selbst wenn man ganz viele Bäume hat, schaden die nicht. Also auch ein Urwald voller Bäume schadet nicht. Ein Sauerstoff zu viel würde schaden. Sauerstoff ist wirklich ein Schlüsselstoff. Also Sauerstoffsättigung, hier Corona, ne, 80% Intensivstation. So, und zu viel ist auch nicht gesund. Und wie lange dauert es, dass wir tot umfallen ohne Bäume? Das dauert und dauert. Das wird gerodet und gerodet und immer leben wir noch. Also insofern, die haben eine große therapeutische Breite. Wir sterben nicht, wenn sie sich reduzieren. Es dauert sehr lange, bis also hier alles zusammenkracht. Und wenn jetzt also wir viel mehr Bäume hätten, auch meinetwegen die Straßen voller Bäume, es schadet auch nicht überall Bäume hinzusetzen, ja nicht auf die Straße, aber an die Straßen. Also insofern Bäume machen gesund und krank ist krank. Also Mikroplastik ist krank und Schwermetall ist krank und Dünger und Pestizide machen auch, aber sie sind per se nicht in Ordnung. Verstehst du? Und die Bäume machen gesund. Also B12 macht gesund, Selen macht genug. Ja, es gibt auch zu viel Bäume, aber das ist weit weg von unserer Realität.
Ich stehe so auf das, Helena, wie du das übersetzt, auch wenn ich jetzt ein bisschen auf der Leitung gestanden bin, sich um das auch einfach vorzustellen, ja, dass das ja nichts Abstruses ist, sondern auch wirklich ein Stück weit eine Notwendigkeit. Und beim Stichwort Vitamin D, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, da ist es ja so, dass du in deinem Leitfaden schreibst, dass das ohne den Wert UCOC, also unterkarboxyliertes, habe ich das richtig gesagt, unterkarboxyliertes Osteokalzin für Vitamin K2 ist es, oder die Vitamin D-Ratio eigentlich nur die halbe Wahrheit ist. Also, weil ich gerade, so wie ich gerade gesagt habe, was wird denn maßlos übertrieben? Also Vitamin D wird dir ja nach der Gießkanne überhaupt jetzt in der finsteren Jahreszeit sehr empfohlen. Aber warum sind wir genau da bei dem, wie du gesagt hast, viel hilft viel, dass das eben nicht stimmt und bei Vitamin D vielleicht sogar die Gefahr besteht, um es so plastisch auszudrücken wie du, dass man vom Baum erschlagen wird, beziehungsweise dass das dann sogar vielleicht manchmal gefährlich werden kann für die Gefäße.
Also hast du jetzt ganz viele Sachen gemischt. Das muss ich jetzt mal versuchen zu sortieren. Also, erstens, Vitamin D ist ein Hormon und das ist ein Riesensystem. Und das ist ganz wichtig und steht weit über Vitamin K2. Und Vitamin D-System kann auch arbeiten ohne K2. K2 hat gar nichts mit Vitamin D im weitesten Sinne zu tun. Das wäre so B1, B2, B3, alle sind wichtig. Und meinetwegen B6 und B9 und B12 arbeiten im Blutbild an den roten Blutkörperchen. Aber B12 hat auch noch 1000 andere Funktionen und die kann es auch ohne B6. Aber wenn man rote Blutkörperchen hübsch haben will, brauchst du Eisen, B6, Folsäure, B12 und alles tippitoppi plus Testo plus Epo und noch 1000 andere Sachen. Das heißt also, wenn man aus der Perspektive von einer Zelle oder einem Organsystem Vitamine und Nährstoffe betrachtet, dann brauchst du die Teamplayer, die sich um dieses Organsystem, meinetwegen die 10 wichtigsten, die sich drum kümmern. Und wenn du jetzt aus der Osteologie, aus der Knochenschutzabteilung Vitamin D betrachtest, dann braucht Vitamin D, um den Knochen zu beschützen und eben nicht einfach so durch Zuschauen in die Osteoporose rennen zu lassen, braucht es Teampartner. Und davon ist Vitamin K2 dann ein sehr wichtiger, weil Vitamin D und K2 sich um den Ort, wo Calcium wohnt, kümmern. Das heißt, D kümmert sich, dass Calcium reinkommt und K kümmert sich, dass dann K2, dass das Calcium nicht in den Gefäßen rumliegt und auch nicht sonst wo rumliegt, sondern in den Knochen geht und dazu Knochendichte führt.
Okay.
Das heißt, es wird da draußen ein bisschen übertrieben, dass das zusammengehört, als wäre es jetzt gefährlich, Vitamin D alleine zu nehmen. Ist völliger Quatsch. Aber aus osteologischer Sicht, wenn es darum geht, Calcium in den Griff zu bekommen, ist K2 ein wichtiges Familienmitglied. Weil es Dinge, das hast du richtig gesagt, karboxyliert, wie dieses Osteokalzin. Das heißt, diese Dinge werden aktiviert und damit entkalkt man Gefäße und verkalkt Knochen. Verstehst du?
Ja, also diese Kombi nehme ich, wenn ich mich um das Thema Knochen kümmern möchte.
Also wenn du dich um das Thema Knochen und Gefäßschutz kümmern möchtest, weil du da ein Risiko hast, dann kannst du mit K2 etwas bewirken, vor allen Dingen, wenn du einen schrecklichen Mangel hast. Wenn es aber grundsätzlich um Vitamin D geht, also Vitamin D, ich vergesse immer, wie viel Gene das steuert, aber es ist so wichtig für unser Immunsystem. Immunsystem. Und dafür braucht es kein K2. Dafür braucht es dann, um meinetwegen zu verhindern, dass du jetzt an der Grippe, sagen wir mal, schwer erkrankst, wäre nett, du hättest top Vitamin D, top Selen, top Zink, top C und vielleicht noch irgendwas, was ganz besonders dir fehlt. Das hat aber jetzt dann primär nicht so was mit dem Knochen zu tun. Also Zink ist jetzt nicht so wichtig für den Knochen. Aber wenn du die Haut betrachtest, dann brauchst du Zink und Biotin und Östrogen. Auch für den Knochen brauchst du Östrogen. Also ich betrachte diese Nährstoffe natürlich zum einen als Theorie. Und da hat dann jedes Einzelne sozusagen seinen Platz. Und aber als Ärztin, wenn ich jetzt Lösungen finden will für spezifische Probleme, dann weiß ich jetzt mittlerweile, welche 5, 6, 27 Sachen insbesondere wichtig sind, dass die nicht fehlen, wenn ich da Wirkung haben will. Wenn du jetzt zum Beispiel einen jungen Mann hast und der will jetzt richtig Muskeln aufbauen, dann geht das nicht, wenn der kein Testosteron hat. Oder sag mal, du willst jetzt einen 50, 60-Jährigen, der hat schon Testomangel und der Bauch ist dick und so. Also es ist dann schwer, den, sagen wir mal, wieder so richtig aufzubauen. Also das müsst ihr trennen. Ihr müsst trennen, wer denkt kurativ, präventiv, medizinisch aus einem bestimmten Organsystem heraus und wer geht jetzt zum Beispiel auch hin und ist Ernährungsmediziner und macht jetzt ergänzend zur Nahrung irgendwie Nährstofftherapie, wobei die ja sehr konservativ sind, sehr niedrig dosiert. Und das hat jetzt mit der medizinischen Nährstofftherapie, so wie ich sie mache, gar nichts zu tun. Und die Studien haben auch nichts mit dem, was ich mache, zu tun, weil das, was ich mache, gar nicht so, wie ich es mache, studiert wird. Also die ganzen Studien, das sind auch immer so pauschale Sachen. Ne? Es wird ja da pauschal ein D gegeben und dann wird geguckt, was passiert. Das geht, so geht das nicht. Man muss wirklich individuell genau einstellen und dann können sich auch, wenn man dann auch die Teamplayer mit ins Boot holt, auch Dinge in der Zukunft verhindern lassen. Ne? Also D ist ein sehr, sehr, sehr komplexes System. Weißt du, es gibt 3 Vitamin-D-Formen. Und das, was in den Supplements ist, ist das Vor-Vitamin-D, das heißt Cholecalciferol. Das essen wir und nehmen wir auf. Und dann wird das in der Leber zu 25 OH-Vitamin-D. Das ist das, was gemessen wird. Das ist ein Gesundmachhormon. Das hat eine große therapeutische Breite. Vor dem muss man keine Angst haben. Und das wird aber je nach Genetik dann schnell oder nicht so schnell und je nach Calcium und Bor und Magnesium umgewandelt in 1,25D. Und das ist ein Schlüsselhormon. Und da ist zu wenig doof und zu viel doof. Und sehr, 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 sehr viel würde dann im Knochen dazu führen, dass Calcium sich löst. Und dann könnte es kommen zu einer Hyperkalzämie. Die Wahrheit ist, diese Angst vor der Hyperkalzämie ist total übertrieben. Das geht nicht so leicht, weil Calcium ist einer der wichtigsten Schlüsselstoffe, die der Körper hat. Und das wird wahnsinnig kontrolliert durch verschiedenste Hormone. Parathormon, das Vitamin-D-System, Also das geht nicht einfach mal so außerhalb nach oben. Da brauchst du eigentlich Krankheiten, Plasmozytomen, Hyperpara. Dann entwickeln sich auch Hyperkalzämien. Aber jetzt einfach mal so durch 15.000 Vitamin D, das geht nicht so leicht. Und trotzdem in meiner Praxis, es gibt genetisch, epigenetisch die Dosierung, die täglich die Menschen brauchen, um meine Werte zu bekommen, meine Zielwerte. Manche, wenige brauchen 1.000 Einheiten am Tag, die meisten 4.000, 5.000 und einige wenige sogar auf 20.000 pro Tag. Das heißt, die ganzen Empfehlungen, dass man nicht mehr als 800 geben darf, sind aus meiner Sicht irre. Das ist so, wie als dürfte man jedem mit Blutdruck nur 5 Milligramm Amlodipin geben und auf keinen Fall mehr. So pauschale Therapie für jeden Hypertoniker. So geht das nicht. Manche brauchen 6 Mittel, manche kommen mit einer kleinen Pille aus und dann beruhigt sich der Blutdruck auch wieder. Ne? Also ich mache mit den Sachen Medizin. Ich habe nichts mit der Nahrung zu tun. Es ergänzt die Nahrung, was auch immer du isst. Je gesünder du isst, desto weniger Krankheiten hast du, desto mehr kann ich präventiv arbeiten. Je kränker du bist, je schlechter du dich ernährst, was auch immer das dann ist, desto mehr muss ich früher Medikamente benutzen. Und dann reichen noch nicht mal Nährstoffe und Hormone. Ne? Also es ist eine andere Welt, in der ich mit Nährstofftherapie arbeite. Es ist so wie Reha-Sport und ein bisschen hin und her hampeln und Marathontraining oder gezieltes Ballett oder gezieltes Tennis und gewinnen. Ja, also
dennoch total faszinierend auch zu hören, was für ein Wunderwerk unser Körper dennoch ist, weil du ja eben sagst, das kann gar nicht so einfach passieren, weil da passiert einfach im Körper schon so viel, also da kommen schon so viele Bodyguards und wissen das zu verhindern. Und es ist ja auch sensationell, was der Körper alles verzeiht und immer wieder gewillt ist, von vorne zu beginnen und da eifrig mitzutun. Also das finde ich wirklich richtig spannend. Und auch, ich werde es nicht müde zu betonen, dass es individuell ist. Es gibt dieses One-Size-Fits-All nicht. Also ich möchte jetzt nicht nur das große Fass Dosierung aufmachen, weil auch das ist einfach wirklich schwer individuell, vielleicht auch einmal ganz spannend, auf ein, jetzt haben wir gerade von Vitamin D gesprochen, auf das Präparat einmal einen Blick zu werfen. Was wirfen wir denn da eigentlich von der Dosis her ein? Ist das sehr niedrig, ist das hoch, und dann auch wieder sehr gerne dein Buch zur Hand zu nehmen und einmal zu schauen, ja, wo bin ich denn da ungefähr zu Hause bei dem und dem Wert, den ich persönlich habe. Ein Thema, was ja auch überall sehr aufschlägt, ist das Thema Omega-3. Bin ich ja auch total Fan davon, ja, supplementiere ich täglich. Und du sagst ja auch in deinem Buch, du bezeichnest EPA und DHA in deinem Buch als essentielle Baustoffe. Jetzt sind wir wieder da. Kannst du uns ganz kurz den Unterschied zwischen EPA und DHA erklären und uns zweitens sagen?
Nee, kann ich dir jetzt nicht erklären. Das ist, sagen wir mal, eine Formel. Ne? Das sind einfach zwei unterschiedliche Omega-3-Fette, aber die kann ich dir jetzt nicht aufmalen, müsste ich nachschlagen. Es ist einfach zwei unterschiedliche Omega-3-Fette, so wie es unterschiedliche B-Vitamine gibt, unterschiedliche Vitamin-D-Formen. Also das muss man jetzt einfach ertragen, dass es unterschiedlichste Fette gibt, die dann zum Beispiel Bestandteil unserer Zellmembran sind. Okay. Da kann ich dir jetzt nicht jede einzelne chemische Formel sagen, weil
ist auch wahrscheinlich
irgendwann
viel
vergesse
zu kompliziert.
Ich die auch und ich benutze die dann auch. Das ist so wie ein Fax und ein Handy. Ich kann dir nicht sagen, wie das funktioniert. Ich benutze das einfach. Aber du kannst das recherchieren. Ihr könnt alle eingeben in verschiedenste Suchmaschinen.
Ich reiche das voll gern in den Shownotes nach. Ich werde das machen. Und wir wollen ja jetzt da keine Chemiestunde uns auch noch aufmachen. Aber was du uns sicher erklären kannst, ist, warum diese Baustoffe ebenso wichtig sind für unsere Zellen, dass eben da diese Fettsäuren für die normale Herzfunktion, haben wir auch im Teil 1 schon mal darüber gesprochen, und Gehirnleistung zur Verfügung gestellt werden.
Also ihr müsst das mal lassen, immer mit diesem ganzen für dies und jenes. Das ist so für Wasser, für was ist das jetzt gut? Das ist jetzt für jede einzelne Zelle in unserem Körper ist Wasser und Licht jetzt einfach wichtig. Und Omega-3 ist einfach ein wichtiger Bestandteil unserer Struktur. Und das, was ja sich als eine sehr intelligente Messung erwiesen hat, ist ja nicht ein Spiegel von Omega-3-Fetten zu gucken, so wie bei Blutzucker, sondern vielleicht so was Ähnliches wie diesen Langzeitzucker, den HbA1c-Wert. Und das ist dann der Omega-3-Index. Und da machen die Labore Folgendes, dass sie einfach die Membran unserer roten Blutkörperchen nehmen, die Erythrozyten. Und dann sagen sie uns, wie viel Prozent in dieser doppelschichtigen Phospholipidmembran besteht aus den Omega-3-Fetten EPA, DHA. Es gibt auch so ganze Fettprofile, da ist dann auch drin, wie viel Leinöl, wie viel, was weiß ich, alle diese unaussprechlichen, unterschiedlichen Fettsäuren. Es gibt ja auch ein paar gute Omega-6-Fettsäuren. Also du kannst richtig deine ganze Zellmembran aufsplitten lassen, aus welchen Fetten die besteht. Und es scheint wichtig zu sein, dass der prozentuale Anteil von diesen beiden Omega-3-Fetten, sagen wir mal netterweise vielleicht 8-9, vielleicht noch toller 11% ist. Der Durchschnitt in Deutschland ist eher 5%. Bei den Veganern, die nicht supplementieren, 3%. Und ob das jetzt das Herz ist, du musst dir ja überlegen, bei der Herzzelle ist es ja so, dass die elektrische Aktivität durch ein unterschiedliches Potenzial an dieser Zellmembran entsteht. Und wenn diese Zellmembran eher Butter ist und nicht Walfisch-Omega-3, dann ist irgendwie wahrscheinlich die Übermittlung vielleicht auf der Signale oder so anfälliger, ne? Auch die Geschmeidigkeit, die Festigkeit, also die ganze Funktion von diesen Zellmembranen ist im weitesten Sinne auch abhängig von einem guten Omega-3-Anteil. Auch zum Beispiel Nerven, die Leitungen, ne? Dann die Erythrozyten selber, die müssen sich ja geschmeidig wie so kleine Geldrollen durch die Kapillare dadurch quetschen, dürfen nicht platzen. Die Nieren, da ist ja dann die Filter, der Filter, wo gewaschen wird, besteht ja auch alles aus zig Schichten Zellmembran. Die Darmflora, Leaky Gut, die Darmschleimhaut, ne? Wie leicht kann ich da reißen, dass die Zellen kaputt gehen und so. All das ist abhängig auch von Omega-3. Insofern kann man jetzt in Wahrheit für jede Fachrichtung irgendwas untersuchen. Jede doofe Krankheit. Sag ich jetzt mal, wenn man nur mal messen würde, den Omega-3-Index, es ist sicherlich im Verlauf ein Unterschied, ob derjenige 3% oder 9% oder 10% hat. Wird aber so nicht gemacht und schon gar nicht wird es präventiv gemacht. Also eine Studie zu machen, was schützt uns präventiv, ist eine andere Sache, als zu gucken, wer stirbt schneller an Herzinfarkt. Das ist besser zu studieren, ne? Das heißt, die meisten von diesen Studien mit Nährstoffen sind dann mit kranken Menschen, die aber auch nicht weiter differenziert sind, die dann pauschal mit einem Nährstoffdosis X behandelt werden. Und dann kann man natürlich schon gucken, was ändert sich signifikant an Endpunkt, also Herztod, Krankenhausaufenthalte. Aber die Gesundheit ist ja das, die Abwesenheit dieser Sachen. Du musst 30 Jahre gucken und dann kannst du sagen, oh, ist es nichts passiert und in der anderen Gruppe ist sozusagen 3 Krankenhausaufenthalte, Pflegebedürftigkeit und so, ne? Und es ist auch nicht so, dass jetzt ein Omega-3 reicht, um das Herz zu beschützen. So geht das nicht. Du kannst nicht nur einen Omega-3-Index und Rauchen und Hochdruck und LDL und Lipo-A, dann wirst du trotzdem einen Herzinfarkt bekommen. Aber vielleicht 3 Jahre später als und nicht ganz so schlimm wie mit Omega-3. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Wieso? Ich ernähre mich gut, ich mache Sport und wenn dann morgen das Leben zuschlägt, bin ich fitter, um mit dem, was kommt, umzugehen und ich knick vielleicht ein, aber ich kann mich auch schneller erholen und ich finde vielleicht schneller Lösungen. Mein Körper ist resilienter, widerstandsfähiger. Also insofern so denke ich. Ne? Also ich guck quasi, was ist das Thema von demjenigen, der kommt, wo hat er Symptome oder wo hat sie Symptome, wo braucht sie Schutz? Aber in Wahrheit, alle können einen Omega-3-Index haben von 8, 9, 10% und es wäre nicht schädlich, es wäre einfach nur besser als das, was normal ist. Omega-3 ist ein Gesundmachstoff. Der macht Zellmembranen fit und funktionstüchtig. Und dann noch was. Nicht nur sind die Zellmembranen ja um jede Zelle rum Omega-3 beinhaltend oder nicht, auch die Mitochondrien haben die gleiche Zellmembran und zwar 2 davon. Und in den Mitochondrien ist ja in diesem Zwischenraum werden ja dann die H+-Ionen reingepumpt und wenn diese innere Haut Löcher hat, was sie gerne hat, wenn Omega-3 fehlt, dann kannst du nicht so gut ATP basteln. Also auch Mitochondrien sind besser funktionstüchtig mit einem guten Omega-3-Index, was wiederum für die Innereien, Gehirn und Herz total wichtig ist, weil die viele Mitochondrien brauchen, um ihre energetische Arbeit zu leisten. Also es ist wie so ein Haus, ne? Also die Wände sind halt besser, wenn du gut versorgt bist mit Omega-3. Ne? Also du musst es nicht so krank betrachten, sondern so wie so ein Garten, den du so mit gutem Humus und Wasser und so versorgst. Und sowas ist Omega-3. Auch Leinöl kann zu einem gewissen Grad auch in Omega-3-Fette umgewandelt werden. Am besten ist, man nutzt beides.
Und was mir da jetzt für einen Vergleich einfällt, wo wir wieder bei dem Thema Messen statt Raten sind. Es wäre ja gut, wenn ich jetzt mein Haus die Wände neu streichen möchte und einfach einmal schaue, ob genug Farbe da ist. Also im Sinne von, dass ich Omega-3 einfach einmal abchecken lasse. Und as easy as that, weil ganz viele Anbieter, wie gesagt, ich bin großer Omega-3-Fan, ich bin der Riesenfan von Norsan, die haben ja das, liefern das mit auf Bestellung sozusagen, dass man mal selbst abtestet und einmal sieht, hey, bin ich im halbwegs grünen Bereich, also habe ich einen angebrochenen Kübel voller Farbe oder ist bei mir gar nichts oder ich muss eh nicht einkaufen gehen. Und was bei diesem Thema Omega-3 ja auch, und ich greife absichtlich viele solche Themen auf, die halt so kursieren auf Social Media und so weiter, ist ja dieses Verhältnis Omega-3, Omega-6, was ja für die Stoffwechselbalance wichtig ist. Und wenn das aus dem Ruder läuft, passiert dann was, Helena, in unserem Haus?
Da gucke ich nicht so danach.
Okay.
Es ist mir schon zu fein. Also ich habe hier so ein Profil von den Fetten und ich gucke einfach, was in dieser prozentualen Verteilung nicht optimal ist und das fülle ich dann auf. Also die Idee ist, zum einen zu gucken, dass böse Fette, Transfette aus, sagen wir mal, industriell verarbeiteten Lebensmitteln, dass die nicht da sind. Und dass dann gute Omega-3 und gute, es gibt auch ein paar gute Omega-6-Fette da sind. Mit dem Verhältnis und so, das ist alles feinere, das ist mir schon zu kompliziert. Das brauche ich alles nicht. Ich will einfach einen guten Index und das gibt's nicht mit der Nahrung. Ich will, dass da alles hübsch ist, dass sozusagen von dieser Seite schon mal die Zellfunktion erstmal besser ist als das, was vorher war. Da bin ich schon mal ganz zufrieden. Meinetwegen auch 8, 9 sind schon mal viel, viel besser als diese normalen 5%. Musst du mal bei dir, du machst das dann ja. Ne? Und
genau.
Das ist, dann hake ich das ab. Ne? Das ist sozusagen eine ubiquitäre, überall vorhandene Thematik und das hake ich ab. Und es gibt, wenn jemand krank ist, so viel Untersuchungen, dass das sozusagen etwas bringt, auch antientzündlich und so, dass das erstmal für mich reicht als Grund, mich darum zu bemühen. Und man muss ja auch nicht übertreiben. Aber 3, 4, 5 würde ich sagen, ist einfach unklug, weiter rumzurennen, weil es leicht ist, zu verbessern.
Und wie gesagt, eben dieses Abtesten, das macht einfach ja auch ein gutes Gefühl, dass man, auch wenn man eben supplementiert, so wie es bei mir ist, dass ich das nicht für die Toilette mache, ja, sondern dass das auch wirklich da ankommt, wo es hin soll. Also ich finde das großartig.
Auch nochmal das mit der Toilette, ne? Mhm. Das ist ganz normal, dass Sachen, die du aufnimmst, dann
klar
auch wieder ausgeschieden werden. Das wäre jetzt so, als würdest du dir vorwerfen, du trinkst und dann scheidest du Urin aus. Das ist doch lächerlich.
Nein, ich werfe mir nicht vor.
Und die Wahrheit, ja, auch das mit dem teuren Urin wird ja häufig auch als etwas Negatives verwendet, dass dann Nährstofftherapie nicht nötig ist. Die Wahrheit ist, wenn ich es geschluckt habe und es erscheint dann im Urin, ist es in Wahrheit normal, wenn es was Wasserlösliches ist. Und dann hat es, während es durch mich durchgegangen ist, um im Urin zu erscheinen, musste es ja im Darm aufgenommen werden. Es musste dann über Leber und Blut, dann über die Nieren wieder raus. Das heißt, es ist der Beweis, dass ich es aufgenommen habe und dass es durch mich durchgegangen ist. Und während Selen und B12 durch mich durchgehen, tun sie etwas und dann sind sie wasserlöslich, verlassen sie auch wieder den Körper. Also das ist in Wahrheit eher der Beweis, dass die Aufnahme, die Resorption funktioniert hat. Da haben ja auch viele Sorge, dass das nicht klappt, bla bla bla, stimmt alles nicht. Und ja, man könnte vielleicht auf dem Mars mit dem Urin von meiner Nährstofftherapie tatsächlich Pflanzen düngen und das auch wieder aufbereiten und dann trinken oder so. Ich weiß es nicht. Aber das ist kein Argument, dass das dann schlecht ist, wenn zum Beispiel auch Fette dann in deinem Stuhl erscheint. Zu viel natürlich nicht, ne? Also dann wäre das wieder, fehlst dir an Verdauungsenzymen. Aber gerade im Urin, muss ich sagen, da ist dann schon die ganze intestinale Resorption hat stattgefunden. Und insofern ist das nichts Schlechtes, sondern eher was Positives.
Ich stehe auf das, Helena, wie du einfach alles, was so herumkursiert, einfach wegwischt und sagst, na Moment einmal, so ist das nicht. Wie geil. Ich habe aber eigentlich gemeint, eben, es ist trotzdem gut zu sehen, wenn ja. Ich habe bei einem Stand von, ich glaube, 5 oder 6 begonnen, bin mittlerweile auf 10 und ich sehe, okay, es funktioniert. Helena, wir sind soweit. Ich habe ja den Menomius die Chance gegeben, Fragen zu schicken, die wir besprechen, die ich dir stelle. Ich habe mich sehr beschränkt und habe halt versucht, irgendwie was herauszufinden, was vielleicht den Großteil betrifft. Da sind wahnsinnig viele Fragen gekommen. Wir legen los mit der Sibylle, die da schreibt, ich habe eine Frage zu Eisen- und Ferritinwerten. Die meisten Frauen in meinem Umfeld, als auch ich, haben einen zu niedrigen Ferritinwert. In meinem Fall ist der Eisenwert aber sogar im oberen Bereich knapp 600, während der Ferritinwert bei 15 ist. So, dass ich mich frage, ob eine Eisengabe hilft, den Ferritinwert nach oben zu bringen oder ob es in dem Fall eher ein Problem mit der Eisenspeicherung gibt und daher andere Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen.
Also der Eisenwert, das ist so ein Wackelwert, der gilt nicht. Und den würde ich auch gar nicht bestimmen, es sei denn, ich will die Transferinsättigung messen. Dann misst man Eisen, das Transferin und dann wird geguckt im Labor, wie viel von dem Transport Autotransferin ist mit Eisen besetzt. Und tatsächlich, das sollte sie mal machen, weil wenn die Transferinsättigung auch kleiner 20 ist, meinetwegen 15, 16, 18, dann ist das passend zum Ferritin von 15 auch noch der Hinweis darauf, dass nicht nur das Speichereisen, sondern auch das Transporteisen schon niedrig ist. Wenn sie aber eine Transferinsättigung hat, die noch ganz gut ist, von 30 bei einem Eisen, was saftig da ist, dann ist eben einfach der Speicher schon angegriffen und geleert, aber das Transporteisen ist dann eben noch ganz okay. Ich würde natürlich auch immer aufs Blutbild gucken, würde mir die roten Blutkörperchen angucken, schauen, ob die zu groß oder zu klein sind. Also Eisenmangel macht ja eher so blasse und kleine Erythrozyten. Ich würde also so ein bisschen gucken, gibt es denn Hinweise für die Wahrheit. Mein Gefühl ist aber, dass der Ferritinwert eine Wahrheit ist. Der schwankt nicht, ist ein interessanter Schlüsselwert. Und ich würde jetzt natürlich auch ein bisschen ursächlich denken. Hat sie eine starke Periode? Kann das also alles sein? Hat sie intestinal irgendwelche Probleme? Keine Ahnung. Man muss diese Werte auch ein bisschen einbetten in den Kontext. Und da eine Zahl alleine wirklich manchmal ein bisschen schwierig ist, sich, sagen wir mal, wohl mit ihr zu fühlen. Ich mache das eben nicht. Ich mache hier Tonnen von Labor, weil ich auch wissen will, wie alles im Netz sozusagen ist, damit ich ganz sicher weiß, wer denn jetzt hier eigentlich die Wahrheit ist. Und dann lege ich los und behandle. Mein Gefühl ist, dass das Ferritin die Wahrheit ist und ich würde die Transferinsättigung mir vielleicht nochmal holen. Ich würde aber der Eisenwert nicht daran hindern, eine Therapie zu beginnen. Vielleicht auch, kann ja auch erstmal mit einer kleineren Dosis sein, 30, 40, 50 Milligramm pro Tag oder auch alle 2 Tage 100 Milligramm, was auch immer man verfolgen möchte für eine Empfehlung und würde dann das mit dem Ferritin nicht so lassen. Das ist kein guter Schlüsselwert. Der muss bei einer Frau mindestens 70 sein. Ich würde natürlich dann auch, weiß nicht, wie alt Sibylle ist, wenn sie zum Beispiel dann eine starke Periode hat und 47 ist, dann würde ich mir was einfallen lassen mit Progesteron, dass sie nicht mehr so dolle blutet. Also man muss anhand von diesen Schlüsselwerten, die zeigen, das ist ein Zustandsschlüsselwert, der zeigt an, dass etwas sich hin zur Störung schon verschoben hat. Und jetzt muss man gucken, reicht es einfach zu substituieren? Am besten ist aber bei den Schlüsselwerten, die sich verschieben, auch zu gucken, ob es Ursachen gibt, die man beseitigen kann, sodass man nicht nur so viel behandeln muss, sondern eben ursächlicher der Ferritinwert sich auch wieder beruhigt. Also der HB ist ein Schlüsselwert und wenn jemand ein HB von 10 hat, kann ich natürlich Erythrozytenkonzentrate geben. Ich kann aber auch überlegen, wieso werden die Dinger nicht gebaut? wenn jetzt jemand 80 ist, sind das andere Gründe, als wenn das ein 20-jähriges Mädel ist. Oder eine Frau, die gerade eine OP hinter sich hatte oder so. Ne? Also ihr müsst bei den Schlüsselwerten, deswegen ist das so wichtig zu verstehen, wer ist ein Schlüsselwert, wenn die nach links und rechts im Zustand verschoben sind, hat das eine Ursache. Und oft, nicht immer, aber oft kann man was tun, um meinetwegen auch, dass das Ferritin nicht weiter so sinkt, so dass man nicht so viel Eisen geben muss. Eisen ist ja auch anstrengend. Also ich hoffe, dass das erstmal so hier ein bisschen hilft. Und das habe ich aber auch, finde ich, ganz gut beschrieben, vor allen Dingen vielleicht in dem blauen Buch, wie man die Werte für den Eisenstoffwechsel miteinander kombinieren muss und wie man dann therapeutisch vorgehen kann.
Doc Nice Surprise schreibt, ich würde gerne wissen, ob Helena mit unter Anführungszeichen empfindlich in ihren Büchern auch direkt hochsensibel meint. Wenn ja, hast du hierzu ergänzend besondere Hinweise? Und was hält Helena eigentlich von weniger bekannten zellaktiven Co-Regulatoren wie Lithium oder Lactoferrin?
Also sie hat ja gefragt, ob indirekt hochsensibel meint. Und die Antwort ist ja. ja, tatsächlich ist meine Erfahrung, dass dieses hochsensibel oder high sensitive person vor allen Dingen auch etwas Körperliches ist. Das ist bestimmt im Gehirn, aber auch Gehirn ist ein Organ, ist auch körperlich. Ne? Also Psychiatrie und Neurologie sind nicht nur irgendwie Seele, Geist, sondern das ist auch eine Organmedizin, ne? Also vor allen Dingen die Neurologie, aber auch die Psychiatrie. Und da habe ich im blauen Buch tatsächlich auch ein Kapitel dazu geschrieben über Hochsensibilität. Und meine Erfahrung ist, dass die Frauen vor allen Dingen, die hochsensibel sind, die haben oft Hashimoto, TPO-Antikörper, die haben oft HPU. Also HPU würde ich sagen, haben alle, die hochsensibel sind. Was ist das? Das ist jetzt auch nichts Schlimmes, sondern das ist einfach so ein Stückchen Zeug, was da vermehrt gebildet wird, was dann mit Hilfe von vielen Nährstoffen über den Urin ausgeleitet wird. Und diese Nährstoffe fehlen dann. Aber da habe ich auch schon ein Insta-Live mit einer Frau gemacht, die als Coach sich um Hochsensible kümmert. Also umgekehrt kann ich sagen, Hochsensible, was auch immer der Mensch individuell darunter versteht, profitieren enorm von einer robusten Ipse. Diese Ipse ist ja die individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit, habe ich mir ausgedacht, um diesem Blut und dieser inneren Ordnung einen lustigen Begriff zu geben. Ja, Ipse hört sich auch so nach einer bisschen bissigen Frau an. Und die muss robust sein. Und davon profitieren die Hochsensiblen. Also wenn die gute Hormone haben, wenn die gute Nährstoffe haben, wenn die keinen Leaky Gut, keine Histaminintoleranz haben, dann können die ein wunderbares Leben führen und ihre Spürfähigkeit im Prinzip dann eben auch ausleben. Ansonsten sind sie nur beschäftigt mit dem, was sie unangenehm spüren. Es muss innen drin wirklich so wie draußen tippitoppi ordentlich sein, damit so ein Mensch sich wohlfühlt. Und dann diese, sag mal, Co-Regulatoren. Lactoferrin habe ich keine Erfahrung, auch nichts, was ich mal Positives erlebt habe. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so wichtig. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Dosis ich da nehme. Lithium finde ich super interessant. Und dazu habe ich im Orangenbuch auch schon was geschrieben. Also das kann man eben messen. Man kann Lithium beim IMD zum Beispiel im Vollblut schon messen. Und mein Gefühl ist, das muss ich jetzt erstmal vielleicht 10 Jahre beobachten. Aber ich, vielleicht ich nehme es auch schon. Mehr kann ich jetzt als Vertrauensvorschuss nicht sagen. So interessant finde ich das. Lactoferrin nehme ich nicht. Aber Lithium nehme ich schon, habe ich schon gemessen. Ich habe auch eine Idee, wo es sein kann. Und ich weiß nicht sogar, ich glaube, ich habe schon im orangenen Buch ein bisschen was auch zu Lithium verraten. Also mag ich. Es scheint, ich glaube, das ist was fürs Gehirn wichtig ist. Dazu gibt's einfach, habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Ne? Vitamin D lese ich seit über 30 Jahren. B12 ist auch uralt. Lithium ist neu und dass ich es messen kann, kann ich so erst seit 1,5 Jahren. Und wir haben alle einen Mangel, oder sagen wir mal, wir haben so einen Wert von 1 Mikrogramm pro Liter. Wenn man nicht irgendwo wohnt, wo das vielleicht im Trinkwasser ist oder das Mineralwasser trinkt, wo es drin ist, dann hat man so 10 Mikrogramm pro Liter. Und vielleicht ist interessant, 40, 50, 60 zu haben. Das weiß ich aber noch nicht so genau, aber ist interessant. Ich halte was davon, auch für die Hochsensible.
Wie steil ist es, dass dein Beruf und die Wissenschaft ja da auch, ja, am Anfang ist jetzt übertrieben, aber dass es da weiterhin so viel gibt, was man beforschen und entdecken und Ding kann und ja, voll, voll cool. Die SAR_Biene 268 hat geschrieben, es ist jetzt ein bisschen eine spezifische Frage, dennoch glaube ich, dass das vielleicht die ein oder andere Frau, die bioidentohormone nimmt, interessiert. Ich habe eine Frage zur bioidentischen Hormonersatztherapie, insbesondere zum Progesteron. Ich möchte Titandioxid in den gängigen Weichkapseln vermeiden. Dazu zwei Fragen. Erstens, ist Progesteron transdermal in Kombi mit Östrogen transdermal eine Alternative? Vielleicht beantworten wir diese Frage einmal.
Ich sag jetzt mal eher nein. Es kann im Einzelfall mal sein, dass das vielleicht besser ist als nix. Aber tatsächlich, sobald ich Östrogen dazugebe, möchte ich doch das Progesteron am liebsten oral haben. Aber im Einzelfall ist irgendwie alles möglich. Man muss halt dann wirklich gucken, was ist, zusammen mit einer Gynäkologin im Blut und so. Es gibt sowieso zu all diesem irgendwie nicht so wirkliche Studien. Also wir haben ja Angst, wovor haben wir schon wieder Angst? Wir haben ja Angst, dass wenn wir euch als Ärzte das transdermale Östrogen geben, das E2, damit stimulieren wir ja auch die Endometrium-Schleimhaut. Und wir wollen nicht, dass es dort zu viel Schleimhautaufbau, Blutung und Hyperplasie gibt. Und deswegen muss ja die Frau mit einer Gebärmutter zu dem Östrogen immer auch das Progesteron dazu nehmen. Und das ist ja auch der einzige Grund, warum in der Gynäkologie man das Progesteron dazu gibt. Das geht so weit, dass die Frau, die keine Gebärmutter hat, der wird das Östrogen nach Leitlinie nicht durch Progesteron begleitet, was meiner Ansicht nach aus internistischer Grund Quatsch ist, weil ich bin doch nicht nur Gebärmutter, ich habe doch noch einen Busen und ein Gehirn. Und warum soll ich denn an diesem Organsystem jetzt auf das Progesteron verzichten? Ich würde aber zum Beispiel, wenn die Frau keine Gebärmutter mehr hat, durchaus mich auf diesen Kompromiss einlassen, dann, wenn sie Angst vor den Titankapseln hat, es dann transdermal zu machen. Man kann aber natürlich auch in den Apotheken Kapseln sich machen lassen ohne Titanoxid. Das Problem ist, dass die einfach zum Teil dreimal so teuer sind wie die industriell hergestellten, die mit den Titanoxid-Kapseln beglückt sind. Und mein Gefühl ist, dass angesichts der Umweltbelastung, die jeder einzelne von uns hat, diese Kapsel nicht relevant ist. Und wenn es jetzt aus meiner Sicht darum geht, dass eine Frau, also nur weil sie kein Geld hat, sich die titanfreien Kapseln zu kaufen, dann gar kein Progesteron nimmt, weil sie Angst hat vor Progesteron-Titankapseln, dann muss ich sagen, ist mir das Progesteron wichtiger und das Gift nicht so wichtig. Also mein Wunsch wäre, nicht so schon wieder da die nächste Angst hin projizieren. Mhm. Und in Deutschland ist es so, dass eben nur diese industriell gefertigten Dinger von den Kassen übernommen werden, einfach weil das auch eine Kostenfrage ist. Also ich meine, so 90 Kapseln, 100 Stück kosten industriell hergestellt 30 Euro und das Dreifache dann in diesen titanoxidfreien Kapseln aus den Apotheken. Und ich mache auch den Apotheken keinen Vorwurf, das ist echt viel Arbeit. Und die müssen auch 1000 Auflagen berücksichtigen, um diese Kapseln überhaupt herzustellen. Also Millionäre werden die mit diesen Kapseln nicht, ne? Insofern, das ist dann im Einzelfall wirklich alles dann tricky. Aber ich würde schon sagen, nee, ich will Progesteron, ist nicht eine Alternative transdermal. Aber je nachdem, was für ein Mensch, eine Frau das ist, ist das vielleicht besser als nix. Aber wenn man wirklich sicher sein will, dass das Endometrium geschützt ist, ist meistens da die Intensität zu wenig. Man kann natürlich auch die Titanoxidkapsel vaginal anwenden, aber dann wird sie trotzdem vom Körper dann, sagen wir nicht aufgenommen, aber kommt in Kontakt. Und so, also insofern erstmal vielleicht in diesem Sinne, ich will eher so ein bisschen Gelassenheit, was da das Thema betrifft. Einfach, weil ich das Progesteron so wichtig finde und ich finde es einfach unglaublich viel teurer mit den hergestellten Kapseln. Und da, ich habe auch das Gefühl, dass das ist jetzt nicht von den Herstellern so eine böse Absicht, sondern dieses Titanoxid, das hat auch eine Funktion, ne? Das ist, trägt dazu bei, nicht, dass es so weiß aussieht, sondern auch, dass es sich wahrscheinlich auflöst und so. Also insofern, ich hoffe trotzdem, dass irgendwann unsere Kapseln mal ohne Titanoxid hergestellt werden. Gibt auch eine Petition, muss man mal googeln, kann man unterschreiben, haben schon verschiedene Frauen Petitionen mit Unterschriftsammlungen initiiert. Muss man mal suchen.
Das war eben auch die zweite Frage von ihr zum Thema die Kapseln ohne Titanoxid. Die hast du hiermit auch beantwortet. Und ja, vielen, vielen Dank, Helena. Du hast wahnsinnig viele Fragen beantwortet. Ich glaube, du hast ganz viel Mut gemacht und ermutigt, so wie du es ja auch immer in deinen Büchern schreibst. Hey, Ladies. Es geht darum, auch eine mündige Patientin zu sein, zu wissen, wo man wie hinschaut oder wo man jemanden bitten kann, wie hinzuschauen. Und ich finde es einfach so großartig, dass so Koryphäen wie du, Helena, sich so wie heute die Zeit für mich nehmen. Und wir sind weit über unseren Zeitkontingent und auch auf Instagram und du auf so vielen anderen Accounts dein Wissen unermüdlich teilst. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Liebe Helena.
Ja, gern geschehen. Ich hoffe, es hilft euch, dir weiterzukommen.
Absolut. Wie gesagt, dein Instagram-Account, deine Bücher, steht alles in den Shownotes. Danke, liebe Helena, für dein Tun. Du machst den Unterschied, glaube ich, für ganz viele Frauen.
Okay. Gut, ich danke dir auch für deine tollen Fragen und auch hier von den Fragen der Zuhörerinnen und erstmal in diesem Sinne.
Und nochmal zum Abschluss ganz kurz, weil wir das Thema Omega-3 so groß aufgegriffen haben und ich euch eben gesagt habe, dass ich riesengroßer Fan von Norsan bin. Schaut's in die Shownotes, da habe ich euch einen Link und auch einen Code für euch für Norsan reingepackt. Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Ganz wichtig, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke. Und bewerte Menomeo mit Sternen, das hilft mir und dem Thema Wechseljahre in der Sichtbarkeit. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. So, ihr lieben Menomeos. Eigentlich sollte mir jetzt die Helena noch in mein Menomeo-Freudenbuch schreiben. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe schlichtweg drauf vergessen. Die Aufnahme haben wir nämlich in einem Rutsch gemacht von den zwei Folgen. Es war schon später am Freitagabend und ja, ich habe einfach drauf vergessen. Ich sag's, wie es ist. Aber ich habe mir gedacht, ich schreibe heute mir selbst in mein Freudenbuch. Also, daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin. Bei mir hat sich der Zyklus verändert. Ich habe gemerkt, dass meine Wutanfälle einfach total überbordend sind. Brain Fog ist bei mir ein Riesenthema und ja, so haben sich bei mir die Wechseljahre angekündigt. Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist tatsächlich Brain Fog. Also ich habe Tage, wo ich wirklich schwere Wortfindungsstörungen habe. Und dann da geduldig und liebevoll mit mir zu bleiben, fällt mir ehrlicherweise ganz oft nicht so leicht. Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst. Alles. Ich hätte gern früher gewusst, was die Wechseljahre eigentlich für eine Auswirkung haben auf das Leben einer Frau. Ich habe es einmal schon erzählt, meine Mama ist ja ganz jung am plötzlichen Herztod verstorben und ich bin felsenfest davon überzeugt, hätte ich heute das Wissen oder hätte sie das Wissen, was ich heute habe, damals gehabt, who knows? Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren? Kraftsport und Ernährungsumstellung. Alle, die mich auf Instagram verfolgen, sehen und kriegen mit, was sich da bei mir alles wirklich zum Positiven ändert. Glückliche Wechseljahre heißt für mich, einmal drüber lachen, einmal alles nicht so tragisch sehen und auch zu sehen und dankbar sein dafür, was es alles für Möglichkeiten gibt. Du bist nicht alleine mit den Wechseljahren und ja, es gibt ganz viel Information und ja, wir müssen uns noch selber drum kümmern. Aber was für ein Privileg, oder? Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.